Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Heute soll es um das Thema Rassismus und Krieg in der Trendwende gehen, die mit der Wahl des neuen US-Präsidenten gekennzeichnet ist. Wie in unserer letzten Sendung besprochen, gehören Krieg und Rassismus eng zusammen und es scheint nun, als sei seit dem Politikwechsel nichts mehr so wie früher. Die kriegerischen Ambitionen der Bush-Regierung, die Weltordnungskriege, die für die Neokons konstitutiv waren, werden nun von Friedensreden abgedrängt. Der Neoliberalismus ist bankrott und wurde vom Notenbankpräsidenten der USA als großen Fehler bezeichnet. Und Barack Obama ist der erste Mensch mit dunkler Hautfarbe, der amerikanischer Präsident geworden ist. Nach der Ära des politischen Kleingeistes ist die amerikanische Politik wieder offen für Veränderung, Bewegung und frischer Kraft. Tatsächlich weht ein frischer Wind, zumindest in dem, was gesagt wird. Der neue Präsident führt seine Entschlossenheit zu einem neuen Politikverständnis überdeutlich vor. Er ist nicht nur nicht rassistisch, sondern zeigt sich deutlich antirassistisch. Er artikuliert sich wie ein Linker und will ein völlig neues Verhältnis der USA zur Welt. Es scheint, als könnten nun viele Wünsche an die Politik und die Weltmacht USA in Erfüllung gehen. Und tatsächlich ist durch seine Wahl schon jetzt etwas wirklich neu. Der dunkelhäutige Präsident konfrontiert die klassischen US-Rassisten mit der für sie unangenehmen Tatsache, dass die Hautfarbe in den USA nicht mehr die Wahl entscheidet. Der Rassismus der USA hat damit deutlich an Potenzial verloren. Es war ja auch an der Zeit. Allein mit der Hautfarbe, mit rein naturhaften Merkmalen, lässt sich keine Politik mehr machen in den USA und auch keine Kriege. Solcher Rassismus ist vollständig anachronistisch geworden. Er stammt aus einer Zeit, in der die Unterschichten noch gegeneinander um soziale und ökonomische Vorteile konkurrierten. Die schwarze Arbeitskraft sollte im Gefälle zur weißen Arbeitskraft sein und sich vor allem noch auf dem Markt der Billiglöhne bestimmen. Und um die weißen Teile der Unterschicht aufzuwerten, um sie ins Ganze zu integrieren, sind kulturelle Klassifikationen immer nützlich. Hierfür wurden die Schwarzen als Untermenschen ausgegrenzt und die Weißen zum Träger der amerikanischen Wirtschaft und Kultur aufgewertet. Immerhin neigen sie subjektiv dann auch eher zu einer Akzeptanz des kapitalistischen Systems im Ganzen. Außerdem wurden die Schwarzen schon immer dadurch minder bewertet, dass sie in die USA von Sklavenhändlern eingebracht worden waren. Für die Selbstachtung der amerikanischen Bürger war es nötig, diese Geschichte durch die Erfindung kultureller Wertmerkmale einer Rasse zu verdrängen. Den dereinst eingeschleppten Fremden aus Afrika wurde daher schon per Hautfarbe ihre Zivilisation einfach abgesprochen, ihre gesellschaftliche Anteilnahme verwehrt. Die kulturelle Abwertung folgte der sozialen und dieser hat sich letztlich aus ökonomischen Gründen fortbestimmt. Rassismus ist ein Deal mit der Selbstachtung, durch welchen eine nationale Hochkultur ökonomische Unterschiede beherrscht. Die Rassendiskriminierung nützt den Oberschichten ebenso wie dem weißen Teil der Unterschicht. Das ist Herrschaftssicherung total und nur zu Lasten eines relativ kleinen Teils der Gesamtbevölkerung. Die bürgerliche Demokratie kann dies dann als Sieg feiern, denn den vielen Kulturbürgern stehen nur noch die Randgruppen der Ausgegrenzten entgegen. Diese Demokratie, diese Volksherrschaft also, war im Grunde eine Kulturherrschaft, die zur Stabilisierung des Kapitalismus nützlich war, solange er die Anpassung eines Teils der Arbeiter durch soziale und kulturelle Ausgrenzungen des anderen Teils bewirken konnte. Durch die Identifikation mit dem Kulturinteresse der Oberschicht sollte sich der Teil der Unterschichten veredeln, der auch besser entlohnt werden konnte. Und dies war die Bedingung für einen zumindest relativ akzeptablen Wohlstand. Sie partizipierten an der bürgerlichen Identität ihrer Nation und einem von daher gehobenen sozialen Standard. Solcher nationalistischer Rassismus ist nun zunehmend unmöglicher geworden. Der Arbeitsmarkt hat sich insgesamt internationalisiert und zudem so verschlechtert, dass keine Rassenunterschiede für Billiglöhner mehr angebracht waren. Billiger Lohn ließ sich auch ohne dies leicht durchsetzen. Viele Weiße gerieten auf den einstigen Arbeitsmarkt der Schwarzen und fühlten sich darob mit ihnen verbunden. Zum anderen haben sich viele Schwarze, zumindest in den Metropolen, selbst zu Trägern der amerikanischen Hochkultur entwickelt, sodass sie aus dem Schatten der schwarzen Subkultur heraustraten. Black wurde beautiful. Es entsprach dem Neoliberalismus, alle Menschen zu nutzen, um die Geldmärkte weit über die reale Marktwirtschaft hinaus auszudehnen. Dienstleistungsagenturen, Werbeindustrie und Kulturindustrie wurden zum integralen Bestandteil der großen Finanzgeschäfte und die Märkte der Eventkultur, Musikindustrie, Medien, Computerspiele usw. so boten den Finanzmärkten von daher einen schier grenzenlosen Rückhalt. Es war also an der Zeit, dass der Hautfarbenrassismus, diese Primitivform des Rassismus, in den USA zu Ende ging. Und das nun war mit der Wahl eines dunkelhäutigen Präsidenten offenkundig geworden.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Dom Helder Camara, Brasilien.
LoRa München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Aber der Spaß oder nicht? Aber der Rassismus überhaupt war damit nicht am Ende. Bereits seit den 90er Jahren war auf einer internationalen Ebene eine Diskriminierung von Kulturen entstanden. Der einstige Regierungsberater des Präsidenten Jimmy Carter, Samuel Huntington, entdeckte eine Bedrohung der menschlichen Zivilisation in einem Kampf der Kulturen. Er stellte sich die Welt als Globus gegensätzlicher Kulturinteressen vor und wollte eine neue Gefahr durch die gegensätzliche Entwicklung fremder Kulturen wissenschaftlich belegen. Und der Beleg beruhte auf der Behauptung, dass in den unterschiedlichen Kulturen dieser Welt unterschiedliche Religionen erstarken würden, deren Irrationalismus in einem Clash of Civilization münden müsse. Die größte Gefahr dabei würde der Islam darstellen, der für 1,2 Milliarden Menschen mittelalterliche Werte und Rituale propagiere und nach Weltherrschaft und Krieg strebe. Eine höhere und friedensbewährtere Religion dagegen sei das Christentum. Ein neuer Untergang des Abendlands war damit heraufbeschworen. Die NATO sollte als Träger höherer Kulturwerte herausgestellt werden. Sie sei die wahre Verteidigungsmacht der Hochkultur des Christentums. Diese vor allem stünde zusammen mit dem Judentum gegen den blutigen Islam, gegen den sie sich mit den Waffen der NATO rüsten müsse. Nicht mehr nationale Staaten und regionale und überregionale Wirtschaft würden über Krieg und Frieden verfügen, sondern die Religion, von der sie bestimmt seien, und die sei ihre Kultur. Der Kampf der Kulturen, den er so als Weltproblem eingeführt hatte, soll durch einen höherwertigen Kulturkampf, einen moralisch und militärisch bewährten, insgesamt durch die Macht kontrolliert werden, welche die NATO als militärische Weltmacht darstelle. Er hatte damit den Kulturrassismus, der heute jeden Krieg begründet, als erster schriftlich fixiert. Der ist zwar wissenschaftlich in keiner Weise zu halten, wie längst bewiesen worden war, zum Beispiel in dem Aufsatz von Müller, der Kampf der Kulturen findet nicht statt. Aber er war äußerst praktisch für die amerikanische Weltpolitik, die sich als kulturelle Ordnungsmacht legitimieren wollte, als Vollstrecker einer neuen Weltordnung. In seinem Buch »Kampf der Kulturen« schrieb Huntington auf Seite 506, »Wenn Nordamerika und Europa ihre moralischen Grundlagen erneuern, auf ihre kulturelle Gemeinsamkeiten bauen und Formen einer engen wirtschaftlichen und politischen Integration entwickeln, die ergänzend neben ihrer Sicherheitszusammenarbeit in der NATO treten, könnten sie eine dritte euroamerikanische Phase des wirtschaftlichen Wohlstands und politischen Einfluss stiften. Eine sinnvolle politische Integration wird in einem gewissen Umfang ein Gegengewicht zum relativen Rückgang des westlichen Anteils an Bevölkerung, Sozialprodukt und militärischem Potenzial der Welt bilden und in den Augen von Führungspersönlichkeiten anderer Kulturen die Macht des Westens erneuern. Ob der Westen politisch und wirtschaftlich zusammenfindet, hängt jedoch überwiegend davon ab, ob die USA ihre Identität als westliche Nation bekräftigen und es als ihre globale Rolle definieren, die Führungsnation der westlichen Kultur zu sein. Dies also war die Grundlage für ein neues weltpolitisches Szenario, das als Legitimationsgrundlage der US-Politik gegen die Länder des Islam diente. Und das waren die Länder mit dem weitaus größten Vorkommen an Ölreserven der Welt. Es war die Grundlage der Einmischung in deren Angelegenheiten, der ungeheuren Geldmengen, die von den USA an die Aufständigen unter Bin Laden dorthin geflossen waren, und die Grundlage der Golfkriege. George W. Bush war die zweite Generation dieser Politik. Die Aufständigen waren selbstständig geworden zu einer militärischen Subkultur in Afghanistan und Pakistan, die ihre politische und militärische Eigenständigkeit erstrebten. Sie nutzten die Waffen, die sie mit Hilfe der USA erworben hatten, um sie auch gegen diese einzusetzen. Weder Afghanistan noch der Irak und schon gar nicht der Iran waren den USA gefügig geworden. Bush Junior wollte deutlicher werden, als sein Vater es war. Er wollte nicht mehr nur einen schwach legitimierten Krieg führen, er wollte den Krieg verschärfen, Abschreckung betreiben, offen gegen einen Teufel der Menschenvernichtung, der Massenvernichtung auftreten. Aus dem Kampf der Kulturen wurde der Kampf gegen den Terrorismus, der in den Selbstmordattentätern entdeckt wurde, die in dem bedrohten Land auffällig waren. Der Islam wurde als Religion des Terrors aufgebaut, um den Terror der neuen US-geführten Kriege zu begründen. Israel war eines der Bollwerke hiergegen, besonders gegen Iran, und Palästina wurde nur mehr zu einem Beispiel des islamistischen Terrors überhaupt. Bush und sein Kabinett erfanden die Massenvernichtungswaffen und zerstörten den Irak, um ihn anschließend so zu gestalten, wie es gut sein sollte für die USA. Aber genau daran ist die Politik der USA gescheitert. Ihre Isolation von den Entwicklungen in Europa war so entstanden, und genau da setzt jetzt auch Barack Obama an, nicht als Kulturkämpfer, sondern als Träger einer höheren Vernunft. Allein kann er das nicht. Aber die US-Politik will wieder vernünftig werden und sich auf ihre Bündnisse, besonders auf die NATO, besinnen. Mit Obama wird vor allem die NATO befördert zum militärischen Zentrum im Weltmachtszenario des Kapitalismus. Und der hat sich verändert.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau, das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Die USA ist nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich in einer ausweglosen Lage, wie die anderen kapitalistischen Länder auch. Schon von daher besteht eine neue Art von Einigkeit. Es hat sich wieder mal gezeigt, wie im Kapitalismus doch alles zusammenhängt, und auch durch die Globalisierung war Geld und fiktives Kapital zwar potenziert, aber es konnte damit keine wirklich neuen Perspektiven des Kapitals eröffnet werden. Der neue Präsident muss frisches Geld in den Systemerhalt der US-Wirtschaft pumpen und ihr zugleich Umsatz beischaffen, durch den dieses Geld hernach auch von den US-Bürgern finanziert werden kann, so wie es eben alle anderen Ländern auch tun müssen. Eine Wirtschaft, die ihre Kundschaft verliert, muss möglichst durch Staatsaufträge gehalten werden. Natürlich ist Obama als Mensch kein Rassist und natürlich will er keinen Krieg. Es ist lediglich die politische Tendenz, der er entsprechen muss. Und diese betreiben dieselben Berater, welche die bisherigen Kriege arrangiert hatten und die inzwischen längst schon genügend Erfahrung haben, um Kriege so zu entstellen, dass sie wie von selbst entstehen. Der einstige Sicherheitsberater von Jimmy Carter hieß Brzezinski und ist heute einflussreicher Berater Obamas. Er war im Wahlkampf die wesentliche Autorität für seine außenpolitische Haltung. Ein anderes Mitglied seines Sicherheitsteams ist Hillary Clinton, die Außenministerin, die jeden einzelnen Antrag Bushs zur Ausweitung des Irakkriegs unterstützt hatte. Und der neue Sicherheitsberater James L. Jones war Chef der NATO-Truppen auf dem Balkan, der Koalition der Willigen im Irak, Oberkommandierender der NATO-Truppen in Afghanistan und der NATO insgesamt. Und nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in den Aufsichtsräten von Boeing und Chevron, zwei tragende Säulen des Militärölkomplexes in den USA. We'll be right back. Die NATO wird wichtiger werden denn je. Die USA streben danach, sie in das sogenannte Sicherheitskonzept der USA noch dezidierter einzubeziehen. Sie soll als Wächterin der Vernunft nun ausgezeichnet werden, die sich in einer veränderten Lage der Weltmärkte angepasst hat. Aber auch hierzu taugt es, sie im Krieg gegen den Terror zu verstehen. Indem dieser Krieg jetzt als Machtkampf um die Weltkultur der Vernunft, als Krieg der Gerechten gegen die menschlich ungerechten oder unterbemittelten Kulturen geführt wird, kommt die Politik der USA erst so richtig auf den Punkt. Es ist ein unendlich begründeter Krieg, der kein Krieg mehr sein will. Der Krieg gegen einen abstrakten Feind, der ewige Krieg der vernünftigen Kulturen gegen die Wahnsinnigen, die freundlich und mit Waffengewalt gezwungen werden sollen, westliche Vernunft anzunehmen. Und ein solcher Krieg muss mit Verstand und auch verständig geführt werden, so geführt werden, als handle es sich um eine Psychotherapie, die man nicht als solche wahrnehmen soll, nicht unbedingt wahrhaben muss, dass es keine Alternative mehr geben soll außerhalb der Kapitalwirtschaft. Auf diese Weise wird nun aufgeräumt mit den Vorstellungen gleichberechtigter Nationen der Welt, die im Rahmen der Vereinten Nationen nach den Prinzipien der Gleichberechtigung und Souveränität die weltpolitischen Probleme anpacken. Ganz folgerichtig wird versucht, die NATO zu einer globalen Allianz der Demokratien gegen die Diktaturen aufzubauen, die auf UN-Prozeduren und überkommenes Völkerrecht keine Rücksicht mehr nehmen muss. Der Kriegsschauplatz hat keinen Ort mehr. Er ist auch nicht mehr wirklich von dieser Welt. Er ist das Reich der Vorstellungen, die man von Kulturen und Religionen sich so machen kann. Als Obama sein sicherheitspolitisches Team vorstellte, sagte er, ihm ging es darum, einen neuen Aufbruch zur amerikanischen Führung der Welt einzuleiten. Es seien die amerikanischen Werte, die der größte Export Amerikas in die Welt seien. Und um die globale Führerschaft zu sichern, müsste die militärische Stärke der USA erhalten bleiben. Der neue US-Präsident Obama ist fest entschlossen, mit NATO-Militär und Feuerkraft die materielle US-Präsenz in Afghanistan um ein Vielfaches zu erhöhen, um seinen Anspruch auf eine kulturpolitische Welthoheit zu unterstreichen und um jederzeit einschreiten zu können, wo seine weltpolitischen Ziele es erfordern. Und er will hierbei auch Europa auf seiner Seite haben. So droht er auch jetzt schon dem Iran mit einem militärischen Angriff, sollte der Iran weiter seine Atomenergiepläne verfolgen. Und er wird das amerikanische Drohpotenzial auch nur dort mindern, wo es für die mediale Darstellung einer neuen Politik nötig ist. Denn Medienpolitik ist schon jetzt sein bestes Werkzeug.
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aber was war mit Jugoslawien, Afghanistan, Irak?
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Was die USA nach dem Desaster der letzten 8 Jahre politisch und ökonomisch für ihren Machterhalt zu tun haben, überrascht eigentlich nicht. Verblüffend aber ist die absolut gekonnte Choreografie rund um die Ablösung des alten Präsidenten Bush und der Intronisation des neuen, dem Medienstar Barack Obama, die Art und Weise, wie er zum Botschafter einer neuen Weltpolitik in die Medien gebracht wird, wie der Medieneinsatz selbst politisiert wird und wie die Freunde in aller Welt hierbei einbezogen wurden. Um die nämlich geht es vor allem. Da wird ein intelligenter Mittelständler als ein geradezu linker Präsident vorgeführt, der den Schrott der Neokons alleine schon durch sein Charisma wie nichts wegfegt und der auch selbst an das glaubt, was er sagt. Und man will ihm das alles auch gerne glauben, obwohl im Nachsatz sogleich von allen Seiten festgestellt wird, dass er die so aufgerichteten Ziele gar nicht erreichen kann. Es ist jedem klar, dass das alles so nicht laufen kann, dass die Krisen der USA harte Eingriffe nicht nur gegen die angeprangerten Übeltäter in den Banken und der politischen Elite verlangen, sondern vor allem eine Verschärfung der staatlichen Forderungen an seine Bürger nötig haben. Mit dem zum Politikwechsel aufgerichteten Himmelszelt einer schönen Vorstellungswelt werden sie indes bei der Stange gehalten, werden sie dazu gebracht, nicht nur an ein gutes Amerika, sondern an eine gute Zukunft eines kapitalistischen Weltsystems überhaupt zu glauben und sich dafür auch einzusetzen. Die Show der geeinigten Menschheit war gekonnt, die Party ist vorbei. Und dennoch kommt kein schaler Nachgeschmack auf. Denn der Präsident ist unverzüglich an die Arbeit gegangen. Zug um Zug räumt er die Trümmer der Bush-Politik beiseite. Und auch dabei kommen noch viele schöne Erinnerungen an eine Politik des Friedens auf Erden auf. In der Welt soll nun endlich ein gerechter Frieden hergestellt werden. Und bei der Definition, was dies denn sein soll, bleibt alles beim Alten. Gerechtigkeit ist eine Sache des Rechts. Bei der Politik aber geht es um dessen Begründung, um die Macht zu bestimmen, was rechtens sein soll und um den Willen, das zu tun, was dem Rechtgeber nötig erscheint. Und dessen Begründung ist eigentlich das Schwierigste. Sie soll ja den Bedürfnissen der Menschen zumindest nahe kommen, demokratisch sein, zumindest repräsentativ. Genau hierfür taugt aber der in Gang gesetzte Medieneinsatz. Medien eignen sich für die Politik vor allem dazu, die Wahrnehmung auf das zu lenken, was zur Begründung von Macht und Maßnahme tauglich ist. Die Augen der Menschen werden auf die Beispiele gelenkt, die zur Begründung von Politik verallgemeinert werden können. So wird das Beispiel gerne zur Grundlage einer ungeheuren Verzerrung der Wahrnehmung, das einzelne Geschehen zu einem wesentlichen Begründungszusammenhang einer Welterklärung, die Gefühle der Menschen hierbei zum Medium populistischer Gewalt. Rassismus hat viele Variationen. Der kulturelle Rassismus hat als Antisemitismus schon verheerende Konsequenzen gezeitigt. Er ist die sublimste Form des Rassismus, denn er kommt schleichend daher. Er verallgemeinert nicht nur abgelöste Gefühlsregungen, er instrumentalisiert Gefühle unmittelbar und medial für Politik. Dies muss nicht von vornherein gewollt sein. Antisemitismus ist zum Beispiel über Jahrhunderte hinweg entstanden, ohne dass sich die Politik hierum sonderlich bemüht hätte. Bis er in einer totalen wirtschaftlichen Krise des Kapitalismus zum totalen politischen Einsatz verwendet wurde, zu einer Art Kapitalismuskritik hergenommen wurde, die sich auf religiöse und charakterliche Merkmale eines sogenannten Judaismus konzentrierte, in welchem Hinterhalt, Habgier, Weltverschwörung und Unterwanderung zum Wesen einer Religion verbacken worden waren. Beispiele für verschiedene Wesensarten lassen sich überall finden, sowohl unter den Menschen selbst, in ihren Kulturen oder auch in ihren religiösen Texten, auch als Haltungen im Christentum, im Judentum und im Islam und anderswo. Durch eine Verallgemeinerung solcher Beispiele werden sie zu Bestandteilen eines Kulturwesens, in welchem alle wirklichen Kulturmerkmale so verzerrt sind, dass sie als Unwesen einer übermenschlichen Macht erscheinen, dass sie zu Eigenschaften eines Kulturmonsters werden. Der Nazifilm Jud Süß ist hierfür klassisch. Man muss ihn gesehen haben. Und immer dann, wenn sich Politik nicht mehr rational darstellen lässt, wenn sie Interesse an einer Verbrämung ihres politischen Willens, zum Beispiel in Kriegszeiten hat, werden solche Kulturalisierungen in Gang gesetzt. Oder auch, wenn es in einem moralisch oder ideologisch begründeten Erklärungsnotstand ist. Man findet das auch schon im Kleinen, zum Beispiel innerhalb der linken Bewegung selbst. Da sieht zum Beispiel ein linker Autor wie Robert Kurz in seinem Text mit dem Titel »Der Krieg gegen die Juden« eine ideologische Verwahrlosung der globalen Linken dadurch gegeben, dass sie mit der Kritik gegen die israelischen Bombenabwürfe auf Gaza vergessen würden, dass der Feind der Israeli auch als Feind der Linken wahrgenommen werden müsse. So schreibt er in diesem Zusammenhang, der Islamismus steht gegen alles, wofür die Linke jemals eingetreten ist. Er verfolgt jedes marxistische Denken mit gnadenloser Unterdrückung und Folter, er stellt Homosexualität unter Todesstrafe und behandelt die Frauen als Menschen zweiter Klasse. Das ist Kulturalismus pur. Nicht das Geschehen selbst kommt zur Sprache, nicht dessen wirkliche Geschichte, sondern ein Urteil über dessen Wahrnehmung als Wesensart des Islamismus, für welche die Palästinenser schlicht allgemein hergenommen, sozusagen als kulturelle Stammesgemeinschaft des Islam gedeutet und behandelt werden. Was hier auch deutlich wird, ist das Bestrafungsbedürfnis, das mit Kulturrassismus verbunden ist. Die Bomben Israels fallen auf die Monster ungeheuerlicher Kulturen, auch stellvertretend für die deutsche Emanzipation, für den adonitischen Imperativ, dass alles getan werden müsse, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Eine ähnliche Rede hatten wir schon zur Begründung des NATO-Einsatzes in Jugoslawien von unserem damaligen Außenminister Joschka Fischer vernehmen müssen. Und ähnlich dachten auch die Antideutschen, die meinten, anlässlich einer Demonstration der Palästinenser in München am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus eine israelische Fahne hochhalten zu müssen. Kulturrassismus begründet sich als Heldentat gegen den Kulturrassismus der anderen und kommt nicht mehr unbedingt von rechts.
Bundeswehr, weg vom Hindukusch, runter vom Balkan, raus aus Afrika und zwar struck, struck.
Wenn Politik und Medien die weltweite Verantwortung Deutschlands als einen militärischen Auftrag definieren, den die Bundeswehr zu erfüllen hat, dann widerspricht Lora. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Das Bestrafungsbedürfnis entspricht dem Moralismus von Medienkonsumenten und das macht ihn so gefährlich. Das ist auch der Motor des politischen Arrangements mit den Interessen nationaler und internationaler Militärs. Es funktioniert ganz simpel. Nachrichten über Kriegshandlungen fluten in die Wohngemächer der Medienkonsumenten. Sie müssen beherrscht werden, um nicht als Ruhestörung zu verbleiben. Und relativ schnell sind auch die Szenen im Raum, welche die Gegner in ihrer jeweiligen Position zeigen. Zur schnellen Urteilsbildung nötig ist das Verwerfliche. Nicht das Verwerfliche der Schlachten als solche, sondern das besonders Verwerfliche, das Bild des Verwerflichen schlechthin, das unseren Moralvorstellungen am deutlichsten entspricht. Das wird sich leicht überall finden, wo die Kamera zur rechten Zeit am rechten Ort steht. Im Krieg gedeihen alle Arten von Monstern. Entscheidend ist daher das bestimmte Engagement des Bildermachens, das Interesse an bestimmten Bildern. Und dies kann ohne weiteres für die allgemeine Urteilsbildung entscheidend sein. Bilder beherrschen die Moral und Moral bestimmt die Bilder. Mit ihnen lässt sich alles machen, solange kein Wissen und Bewusstsein aus anderer Quelle hinzukommt. Es hat sich gezeigt, dass Kulturrassismus von hoher politischer Bedeutung für Kriegsführung ist. Und von daher wird er auch systematisch angestachelt und setzt sich vor allem dort durch, wo sich die Interessen der Militärs, der Politik, der Medien und der bürgerlichen Selbstwahrnehmung aneinander identifizieren. Wie weit sich die Thesen Huntingtons in den Medien durchgesetzt haben, zeigt auch eine Untersuchung der Berichterstattung deutscher Tageszeitungen nach den Terroranschlägen des 11. September 2001. Der Soziologe Matthias Junge, Autor der Untersuchung, kann den Einfluss des Buches auf gegenwärtige Erklärungsmuster von Konflikten unterstreichen. Er schreibt: Obwohl durchgängig die These Huntingtons mit Skepsis beurteilt wird, so ist sie doch indirekt zu einem Grundpfeiler der Interpretation des 11. September geworden. Denn Weltordnung wird nicht länger zuvörderst politische Weltordnung, sondern als kulturelle Weltordnung verstanden. Und diese Botschaft wird besonders von denen gepflegt, die ihre Kriege damit begründen.
If you could go anywhere, where would you want to go? Somewhere you know really well, or somewhere you've never been before. If you could go anywhere, where would you go? If you could go anywhere, where would you go?
Mit der Wahl Obamas ist die Welt nicht friedlicher geworden. Und das liegt nicht an ihm, sondern an den Krisen, die weltweit unaufgelöster sind denn je. Die Weltwirtschaftskrise verlangt nicht nur harte Einschnitte in die Wirtschaft. Sie kann überhaupt nur Kapitalismus immanent behoben werden durch gigantische Vorleistungen der Staaten für die Finanzwelt einer Zukunft, in welcher Geld wieder den Kapitalkreislauf in Gang halten soll. Genau dies nämlich funktioniert nicht mehr. Die USA stehen de facto mit 15 Billionen Dollar in der Kreide und müssten die nächsten 200 Jahre nur hierfür arbeiten, wenn sie das Geld real erwirtschaften müssten. Auch mit den 1,7 Billionen Euro, die dem deutschen Staat inzwischen fehlen, steht es nicht viel anders. Es wäre eine unerträgliche, nicht auflösbare Last für künftige Generationen, wenn das so bliebe. Zugleich haben sich die bestehenden Märkte nicht nur durch die Wirtschaftspolitik der Bush-Administration zum Teil selbst massiv aufgerieben. Die Geldmengen, die in der Vergangenheit erarbeitet worden waren, haben die Natur, die Kultur und die Kraft von Menschen, Staaten und Regionen aufgezehrt und eine krasse Armut weltweit ausgebreitet. Im Finanzstau des fiktiven Kapitals und des Kreditwesens sind sie vernichtet worden. Der Kampf gegen den Zusammenbruch des kapitalistischen Systems hat längst begonnen und auch die politischen Interessen der Staaten verändert. Diese Entwicklung war nicht erst durch den Bankencrash in Gang gekommen. Dass es auf der Welt zu viel Geld gab, das sich nicht verwerten ließ, wusste man schon lang. Es ist das Krisenphänomen des Kapitalismus schlechthin. Jetzt geht es darum, die Konsequenzen zu beherrschen und eine kapitalistische Selbsterneuerung darauf zu gründen. Was sich nämlich vor allem auf der Welt geändert hat, ist nicht die amerikanische Regierung, sondern die wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt. Nur durch hohe Wertzuwächse lassen sie sich für das Kapital weiterhin halten. Und nach wie vor sind hierfür die politischen und militärischen Gewalten nötig, welche die optimale Nutzung und Ausbeutung der Ressourcen für Energie und Rohstoffe sicherstellen. Was liegt also näher, die Armut, die man schon erzeugt hat, auch dafür zu nutzen, weiterhin Profit daraus zu ziehen? Das allerdings verlangt eine Fortentwicklung hauptsächlich auf militärischem Gebiet. In der neuen Aufgabenstellung der NATO wird schon lange daran gestrickt, ebenso an einer europaeigenen Armee. Das einstige Verteidigungsbündnis soll zur Eingreiftruppe, zu einem weltweit agierenden Interventionsheer entwickelt werden. Besonders die durch die Globalisierung zerrütteten Staaten und Wirtschaftsverhältnisse in der Dritten Welt müssen gewaltsam wiederhergerichtet werden. In seinem aufschlussreichen Vortrag im Eine Welthaus in München hat dies Jürgen Wagner von der IMI sehr anschaulich verdeutlicht.
Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Schwierigkeit, die mit dieser Weltwirtschaftskrise jetzt massiv akzentuiert wurde, nämlich das neoliberale Weltwirtschaftssystem hat sich fundamental diskreditiert. In weiten Teilen der Dritten Welt ist fast wenig bis keine Akzeptanz mehr vorhanden, sich bedingungslos den Diktaten von IWF, Weltbank etc. zu unterwerfen. Auf indirekte Weise, wie es eben früher über die Finanzinstitutionen funktioniert hat, scheint das immer schwieriger zu werden. Im Gegenteil, es gibt zunehmend jetzt eben Bestrebungen in verschiedenen Ländern, da tatsächlich auch wieder an Boden zu gewinnen. Und in dem Bereich, denke ich, ist eine zentrale Auswirkung von diesen Krisentendenzen zu suchen, dass die westlichen Staaten bereit sind, auf diesen Versuche einer Rücksouveränisierung von Drittweltstaaten auch militärisch zu begegnen. Vielleicht ein Zitat dazu von Griffin Global Security, das ist derzeit der Versuch einer Zeitschrift, sich als Zentralorgan, also deutschen Zeitschrift, eine Schnittstelle von Wirtschaft und Politik zu etablieren, also auch dann eben die Verbindungen da von Wirtschaft, Politik und Militär eben klar zu machen. Zitat, zurzeit ist eines der größten Risiken, dass die gegenwärtig Ausgeschlossenen irgendwann Gehör finden und ihren Einfluss dann auf nationaler Ebene wieder geltend machen. Daraus entsteht sowohl für globale Unternehmen als auch für Investoren eine Herausforderung. Wie schützt man globale Unternehmensstrukturen in einer Zeit, wo sich das Länderrisiko im weitesten Sinne verschärft? Unternehmen müssen sich gegen politische und soziale Unruhen in den Nationalstaaten sichern. Das sind beispielsweise sozusagen solche Überlegungen knüpfen dann an, dass im Kongo derzeit die Regierung wieder diskutiert, ob man nicht die Verschleuderung der Minenkonzessionen rückgängig macht etc. In all diesen Fällen wird da offensichtlich tatsächlich zum Teil zumindest überlegt, militärisch einzugreifen. Kongo ist ja zum Beispiel so ein permanentes Aufmarschgebiet der EU. Der Zusammenhang zwischen Krise von neoliberalen Weltwirtschaftssystem und Krieg ist, glaube ich, aber nicht nur so unmittelbar, wie es in den Bereichen rauskommt, sondern es geht da schon noch ein bisschen mehr. Das ist in dem Rahmen, brauche ich das nicht besonders, glaube ich, ausführen, dass die Wirtschaftspolitik, Weltwirtschaftspolitik der westlichen Staaten zu einer dramatischen Verarmung weiter Teile der sogenannten Dritten Welt geführt hat. Was aber wichtig ist in dem Bereich, ist eben, dass diese Verarmung natürlich direkte Auswirkungen auf die Frage von Krieg und Frieden hat. Es wird ja immer noch versucht, dieses Bild auch bei uns in der Presse aufrechtzuerhalten. Kriegsursachen in der Dritten Welt, dann wird dann Habgier, Religion, ethnische Konflikte, irrationaler Hass, so alles im Prinzip so Faktoren, die im Prinzip in diesen Gesellschaften liegen würden, werden da natürlich gern betont. Das ist nachweislich falsch nach allen Daten, die vorliegen. Kriegsursachenforschung ist da relativ eindeutig. Interessanterweise inzwischen auch die Studien der Weltbank bestätigen das, dass der absolut maßgebliche Faktor für das Ausbrechen von Bürgerkriegen Armut ist. Es kommen immer noch natürlich verschiedene Faktoren hinzu, aber Armut zu 95% entscheiden und damit natürlich produziert automatisch dieses neoliberale Weltwirtschaftssystem bei fortgesetzter Verarmung auch immer mehr Armutskonflikte. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen, um das ein bisschen konkreter zu machen, wie diese Kausalkette funktioniert, weil es relativ aktuell ist. Das sind die Piraten. Ist ja gerade in aller Munde, dass man angeblich die Piraten am Horn von Afrika, also vor Somalia, militärisch bekämpfen müsse. Das ist eine Möglichkeit, an ein soziales Phänomen ranzugehen. Man könnte aber natürlich auch anders ansetzen, wenn man sich die Ursachen anschaut. Werner hat ein bisschen auf die Ursachen der Schuldenkrise in der Dritten Welt angesprochen. Nach dem Folgeschock der Zinserhöhung sind eine ganze Reihe von Drittweltstaaten in die Schuldenfalle geraten, konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen und es kam dann eben zu diesen Strukturanpassungsprogrammen vom IWF. Abbau Sozialleistungen, Rückbau, Rückführung des Staates und so weiter. In diesen Strudel ist auch Somalia geraten in den 80er Jahren, musste alle diese Maßnahmen umsetzen und in der Folge ist der Staat zusammengebrochen. Gab keine funktionsfähige Regierung mehr, das was man heute einen sogenannten Failed State nennt, also einen Staat, wo keine Regierungsfunktionen eigentlich mehr am Laufen sind. Der Staat war unter anderem nicht mehr in der Lage, Somalia die Küstenwache zu bezahlen, wurden einfach alle entlassen, weil sie kein Geld mehr hatten, weil sie ja schließlich ihre Staatsquote zurückfahren mussten. Was ist passiert? Da es keine Küstenwache mehr gab, kamen europäische Fischfangtrawler und haben die komplette Küstenzone leer gefischt und damit letztendlich den somalischen Fischern die Lebensgrundlage entzogen. Und interessanterweise eben aus genau diesen zwei Gruppierungen in Somalia, aus der ehemaligen Küstenwache und aus den verarmten Fischern, die keine Lebensgrundlage mehr haben, setzen sich dann am Schluss, oder das waren die Gruppen, die dann die ersten Piratengruppen gegründet haben und tatsächlich das als Zölle gegen die westlichen Staaten auch empfunden hatten, um letztendlich ihr Geld zurückzukriegen, was ihnen, sie sahen sich da im Prinzip ein bisschen als eine soziale Umverteilungsmaschine und haben auch ganz stark in diesem Bild agiert. Vor diesem Hintergrund ist jetzt eben natürlich dieses Piraterieproblem hat sich ein wenig verselbstständigt und was die NATO-Staaten natürlich jetzt machen, ist, sie schicken Kriegsschiffe, um dieses Problem militärisch zu beseitigen. Und das ist sozusagen dieser Kreislauf aus Neoliberalismus, Verarmung, Armutskonflikt und Krieg, der, wenn man am Ursachenphänomen und am Ursachenproblem nicht ansetzen will, nämlich die wirtschaftlichen Ausbeutungsmechanismen, dann wird man nicht drumherum kommen, immer häufiger auf Krieg zurückzugreifen. Und das ist tatsächlich das Phänomen, das, glaube ich, relativ wichtig und im Zentrum der NATO-Überlegung auch zukünftig stehen wird.
dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby.
Neu an den Einsätzen der NATO wird die Stringenz ihrer Strategie sein, ihre unbedingte Einordnung der Konflikte in aller Welt in die Interessen der EU und der USA und ihre dortige Bewältigung bzw. Überwindung. Im Grafikreport des ISW Nummer 12 heißt es hierzu: Die EU bereitet sich zunehmend auf eine aggressive und militärische Rolle in der Welt vor. In der Erklärung des Europäischen Rates heißt es, die EU muss die Fähigkeit zum autonomen Handeln, gestützt auf ein glaubwürdiges Militärpotenzial, sowie die Mittel und Bereitschaft besitzen, um, unbeschadet von Maßnahmen der NATO, auf internationalen Krisensituationen zu reagieren. Die EU muss also zur uneingeschränkten Wahrnehmung ihrer Aufgaben über entsprechende Fähigkeiten und Instrumente verfügen. Einer der entscheidenden Beschlüsse war die Aufstellung von schnellen Eingreiftruppen und der EU-Battlegroups. Der Hauptbeweggrund für die Militarisierung Europas besteht darin, dass man mit den desaströsen Folgen von kapitalistischer Globalisierung und Neoliberalismus fertig werden will, um die Stabilität des ökonomischen Gesamtsystems zu sichern. Von vorzunehmendem Chaos in der Welt spricht Robert Kuber, der wichtigste Berater von Solana und Hauptautor der europäischen Sicherheitsstrategie. Er betont: Unter uns arbeiten wir auf der Basis von Gesetzen und einer offenen, kooperationsorientierten Sicherheit. Aber wenn wir es mit altmodischen Staaten außerhalb des postmodernen Europas zu tun haben, müssen wir zu den raueren Methoden einer früheren Zeit zurückkehren. Unter uns befolgen wir das Gesetz, aber wenn wir im Dschungel sind, handeln wir nach dem Gesetz des Dschungels. Auch im Reformvertrag von Lissabon sind solche Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung vorgesehen. Zu diesem Zweck soll die künftige europäische Militärpolitik noch enger an NATO und USA gekoppelt werden. Der Reformvertrag legt außerdem in Artikel 28a Absatz 3 die Pflicht zur Aufrüstung für die Mitgliedstaaten bindend fest. Er verpflichtet alle Mitgliedstaaten zu Beistand gegen terroristische Bedrohung und Angriff mit allen Mitteln. Damit kann Militär erstmals auch innerhalb der EU eingesetzt werden. So der Grafikreport von ISW. NATO und EU bereiten sich schon seit längerem auf eine Weltkriegspolitik vor, die sich mit einer Art von Kultivierungskriegen durchzusetzen versuchen wird. Von daher werden die Kriege nicht weniger, aber sie werden differenzierter und subtiler. Wer bisher geglaubt hatte, dass mit Obama wirklich alles anders werden könnte und dass er ganz scharf drauf wäre, die Kriege der USA zu beenden, die Einsätze der NATO zu schmälern oder zu mindern, der muss sich mit den Tatsachen befassen. Jürgen Wagner berichtet hierzu:
Die große Forderung ist bekannt von Obama, Afghanistan, die zentrale Achillesferse der NATO und der größte Einsatz, der letztendlich, wenn die NATO in irgendeiner Weise als Instrument westlicher Vorherrschaft erhalten werden soll, muss dieser Einsatz erfolgreich beendet werden. Und Barack Obamas Ansage ist klar: die europäischen Verbündeten haben mehr Truppen zu entsenden. Was schon passiert ist, ist, dass die NATO beschlossen hat, den USA stärker bei der Besatzung des Irak unter die Arme zu greifen. Es ist ja mitnichten so, dass Obama entgegen allen Berichten, die man so hört, die Besatzung des Iraks beenden will. Es gibt jetzt eine klare Ansage, dass bis zu 40.000 Soldaten für Jahrzehnte auch noch stationiert bleiben sollen. Nur sie sollen aus den Städten abziehen. Das ist der Plan derzeit. Und die NATO hat im Dezember jetzt schon beschlossen, dass sie erstmals groß angelegt im Irak, also sämtliche NATO-Staaten, eine Mission starten werden, wo die komplette irakische Armee ausgestattet und ausgebildet werden soll. Also auch das ist ein Anzeichen, glaube ich, wo sich so erste Anzeichen für so einen neuen Deal zwischen USA und EU anzeichnen. Frankreichs Rückkehr in die NATO-Militärstruktur nach über 40 Jahren, wahrscheinlich beim Gipfel jetzt im April. Summa summarum, abschließend noch ein Zitat von Bernd Siebert, als verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, wie die Gesamtkonstellation sich, glaube ich, darstellt. Es ist an der Zeit, also Zitat, das Bündnis auf die Zukunft vorzubereiten. Die zu erwartende sicherheitspolitische Neuorientierung der USA sollten wir hierfür als Chance nutzen, um uns als Europäer wieder aktiver in die transatlantische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Das bedeutet aber auch, dass die europäischen Partner mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was jetzt ansteht. Vor dem Hintergrund, ich glaube, die Krieg-Frieden-Frage wird immer zentraler werden, wird auch für uns als linke Bewegung, glaube ich, wichtiger werden, dass wir uns noch stärker mit der Kriegsfrage beschäftigen.
Wie man sieht, ist der große Umbruch politisch gar nicht gewollt. Er kann auch nicht durch einen Mann quasi von oben in Gang gesetzt werden. Die kapitalistischen Krisen werden weiterhin kapitalistisch bewältigt, solange es den Kapitalismus gibt, und verlangen nach einem immer stringenteren Personal. Als solches muss man auch Obama verstehen, ebenso die Entwicklung der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Lediglich die Bilder in den Medien werden wieder anrühriger werden. Mit Obama hat sich vor allem die mediale Darstellung von Politik verändert. Sie wird besser verkauft werden. Weder Rassismus noch Kriege werden deshalb nachlassen. Letztlich liegt das einfach daran, dass die Sachgewalt des Kapitals und seiner Krisen weiterhin die Welt bestimmen wird, solange der Kapitalismus die Lebensverhältnisse der Menschen bestimmt. So, das war's wieder für heute. Unsere nächste Sendung wird sich mit den Möglichkeiten einer demokratischen Überwindung des Kapitalismus befassen. Sie ist wieder am Freitag, den 13. März um 19 Uhr hier auf Radio Lora. Bis denn also, tschüss.